Deutschlandfunk. Der Tag.
Während wir hier in Deutschland gerade darüber diskutieren, Cannabis einfach mal komplett zu legalisieren, da sorgt ein Urteil in Russland jetzt international für ziemlich viel Aufregung. 9 Jahre Gefängnis für, haltet euch fest, 0,5 Gramm Cannabisöl. Dabei geht es um die Basketball-Profispielerin Brittney Griner. Keine Russin, sondern US-Amerikanerin, die auch für ein russisches Team spielt. Und mitten in Kriegszeiten, da kann man schon mal fragen, ob hier eine prominente Sportlerin zum politischen Spielball wird. Und welche Rolle kann der türkische Präsident tatsächlich im Ukraine-Konflikt spielen? Und was springt für ihn dabei raus? Der Tag am 5. August 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Monatelang russisches Gefängnis hat sie schon hinter sich, Brittney Griner, eine der besten Basketballerinnen der Welt, die eben nicht nur für die US-amerikanische Profiliga spielt, sondern auch für ein russisches Team. Jetzt kommen noch 9 Jahre Haft in einer Strafkolonie dazu. Wegen Drogenschmuggels, so lautet das Urteil, und das ist dann fast die Höchststrafe. Und das, man kann es nicht oft genug sagen, wegen 0,5 Gramm Cannabisöl. Raphael Späth aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion. Echt jetzt?
Ja, das klingt natürlich extrem heftig, vor allem wenn man sich nicht so intensiv mit dem Fall beschäftigt hat in den letzten Monaten. Man muss dazu sagen, dieser Fall hat sehr, sehr viele Schichten und ich glaube, ich lehne mich auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wenn jetzt nicht gerade Krieg in der Ukraine wäre, dann würde der Fall auch wahrscheinlich anders bewertet werden.
Ja, lass uns doch mal zusammen abschichten. Also klar, Drogenbesitz ist in Russland illegal, das war auch schon vor dem 24. Februar so. Aber für die Menge kommt man da eben sonst nicht gleich 9 Jahre in Haft oder in Strafkolonie, oder?
Ja, also 9 Jahre, das ist schon fast die Höchststrafe, du hast es ja gesagt. Man muss dazu sagen, in Russland gilt schon eine sehr, sehr strenge Drogenpolitik. Das hat auch historische Gründe. Also in den 90er Jahren war die Drogenmafia in Russland sehr, sehr stark und der russische Staat wusste sich nicht weiterzuhelfen. Deshalb hat er sehr strenge Gesetze verabschiedet, die auch heute noch gelten. Es ist quasi eine Null-Toleranz-Politik, was Drogen angeht in Russland. 9 Jahre sind dabei schon fast die Höchststrafe. Normalerweise ist das Strafmaß immer bei 5 Jahren ungefähr. Und Brittney Griners Anwälte haben auch herausgefunden, dass circa ein Drittel aller Fälle auch auf Bewährung ausgesprochen werden. Aber natürlich der Fall von Brittney Griner, der ist ein ganz spezieller. Es geht nicht um irgendeine russische Bürgerin, es geht um eine US-amerikanische Staatsbürgerin, die auch noch in Kriegszeiten festgehalten wird aufgrund eines Drogenvergehens. Ihre Anwälte, die wollen jetzt auch Berufung einlegen gegen dieses Urteil. Dass das aber erfolgreich ist, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Und man muss sich nochmal vor Augen führen, es geht hier wirklich um eine sehr, sehr geringe Menge an Cannabis, um 0,5 Gramm. Griner selbst, die hat ja auch schon ein Geständnis dazu abgelegt und sagt, ja, ich habe diese Menge an Drogen mit mir geführt, aber unbeabsichtigt. Sie hat gesagt, dass ein Arzt zu Hause ihr medizinisches Marihuana verschrieben hat und sie dann einfach bei der Reise nach Russland vergessen hat, dieses Marihuana aus ihrer Tasche zu holen. Also da liegt die Vermutung natürlich nahe, dass es hier um mehr geht als nur um ein Drogendelikt.
Mhm. Ja klar, kann man sich natürlich immer fragen, wie klug das ist, nach Russland zu reisen und das zu vergessen. Aber es steht natürlich in keinem Verhältnis und deswegen kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass das in den USA so ein Riesenpolitikum ist. Die US-Regierung hat sich unlängst eingeschaltet. Wollen Griner da auf jeden Fall zurück in die USA holen. Ist das denn überhaupt denkbar? Da sind ja jetzt alle möglichen an Szenarien sozusagen auch teilweise schon in der Welt.
Ja, das ist schon denkbar. Da geht es dann wahrscheinlich um einen sogenannten Gefangenenaustausch. Das ist auch nicht so selten, also das wird häufiger gemacht. Die US-Amerikaner wollen nicht nur Brittney Griner zurückholen, sondern auch Paul Whelan. Das ist ein ehemaliger Soldat, Marinesoldat, amerikanischer, der vor 3 Jahren in Russland verhaftet wurde, inhaftiert wurde für 16 Jahre aufgrund angeblicher Spionage. Also es sind quasi diese 2 US-amerikanischen Bürger, die Amerikaner wieder zurückholen wollen. Die Forderung der Russen, das ist das große Problem. Die Russen wollen Viktor Bout im Gegenzug dafür. Viktor Bout, der wird von vielen Expertinnen und Experten als Händler des Todes bezeichnet. Er ist ein Waffenhändler, der in den vergangenen Jahren früher auch an terroristische Organisationen Waffen geliefert haben soll. Und es gibt auch Dokumente, die belegen, dass er auch mit dem russischen Geheimdienst kooperiert hat. Deshalb hat Russland auch so ein großes Interesse an ihm. Also das ist schon ein krasses Angebot, wenn man sich mal überlegt, 2 US-amerikanische BürgerInnen für einen extrem gefährlichen Waffenlieferanten.
Ist schon ziemlich heikel. Das Heikle ist ja auch, es soll ein solches Angebot in den USA ja sogar gegeben haben. Aber das hat Russland scheinbar nicht gereicht. Jetzt kommt auch noch Deutschland ins Spiel, als wäre das Ganze nicht schon kompliziert genug, über was wir hier sprechen. Russland hat von den USA offenbar gefordert, dass der Russe Vadim K. freigelassen wird. Der allerdings sitzt ja in Deutschland lebenslang in Haft für den sogenannten Tiergartenmord. Vor dem Urteil an Greiner, da wurde das jetzt in Washington ja noch vehement zurückgewiesen, dass es einen solchen Tausch geben kann. Aber nach dem Urteil sieht das ja schon ein bisschen anders aus. Wie weit würden die USA da gehen? Also wird da ein Gesamtpaket draus?
Ich glaube nicht, weil dazu bräuchte es ja auch die deutsche Regierung. Und ich glaube nicht, dass die deutsche Regierung bereit ist, diesen Mann tatsächlich abzugeben, ohne essentiellen Gegenwert. Das würde ja auch nur die deutsche Regierung erpressbar machen und quasi zeigen, dass alle möglichen Despoten und Terroristen dieser Welt alle Forderungen stellen können, die sie wollen, ohne wirklich mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Es ist ganz interessant, die Russen zeigen durch diese Forderung zumindest mal, dass sie Interesse an dieser Person haben. Bisher haben sie ja alle möglichen Verbindungen zu dieser Person vehement bestritten, haben gesagt, sie wissen gar nichts davon, obwohl das deutsche Gericht 2019 ganz eindeutig zur Einschätzung gekommen ist, hier geht es um Staatsterrorismus, also um einen vom Staat beauftragten Mord. Und dadurch, dass die Russen jetzt zumindest Interesse an dieser Person zeigen, könnte man ja auch darauf schließen, dass sie indirekt doch etwas mit diesem Fall zu tun gehabt hätten.
Wenn die Berichte darüber stimmen.
Wenn die Berichte darüber stimmen. Aber genau das ist das zweite Problem an diesem kompletten Deal jetzt. Dadurch, dass dieser Deal so in der Öffentlichkeit steht, sind die Russen nicht mehr so bereit zu verhandeln mit den Amerikanern, als es vielleicht davor der Fall war. Also die Russen deuten immer wieder an, solange nicht in Hinterzimmern ganz eindeutig und seriös verhandelt wird, wird hier nichts geschehen. Wir verhandeln nicht in der Öffentlichkeit, weil sie natürlich kein Interesse daran haben, dass das alles öffentlich wird. Was aber dieser Fall jetzt auch zeigt und der Fakt, dass wir überhaupt jetzt über diese Person sprechen in Zusammenhang mit diesem Brittany Griner Deal, ist einfach, wie viel Druck die US-amerikanische Regierung jetzt gerade auch verspürt, auch von der eigenen Bevölkerung. Man muss jetzt quasi einen Deal schaffen, ein Paket zusammenschnüren, das den Russen gefällt. Die Russen haben jetzt momentan die Zügel in der Hand und können quasi Forderungen stellen ohne Ende. Und die einzige Forderung der amerikanischen Bevölkerung ist, bringt Brittany Griner und bringt Paul Whelan gesund und sicher wieder zurück. Und dafür sind die Amerikaner bereit, viel abzugeben. Das sieht man ja jetzt an diesen beiden Personen, die jetzt im Gespräch sind.
So viel Druck wird ja auch deshalb auch in der Sportwelt aufgebaut, weil klar, Griner ist US-Amerikanerin, spielt da in der Profiliga der Frauen, aber eben auch für ein russisches Team. Erklär doch nochmal, was da so hintersteckt. Also wie kommt das? Hat sie da einfach einen lukrativen Vertrag oder wie kommt Griner überhaupt dazu, auch für ein russisches Team zu spielen?
Ja, Brittany Griner ist eine der besten Basketballerinnen der Welt. Also natürlich geht es da um sehr viel Geld, das da im Spiel ist, vor allem aus russischer Sicht. Das Problem ist, die amerikanische Profiliga, die WNBA, die spielt nur von Mai bis Oktober. Und dort werden die Frauen eigentlich nicht angemessen bezahlt. Das ist schon seit Jahren ein Problem. Das wird seit Jahren in den USA groß diskutiert. Aber das ist quasi der Grund, weshalb all diese Topspielerinnen, Brittany Griner ist bei weitem nicht die einzige Amerikanerin, die in Russland spielt, warum die alle im Winter dann quasi nach Europa wechseln und für europäische Teams spielen. Brittany Griner spielt auch schon seit Jahren in Russland. Es war quasi nie ein Problem, obwohl sie ja schwarz ist, sie ist lesbisch, also das sind nicht gerade Dinge, die in der russischen Gesellschaft gern gesehen oder akzeptiert werden. Und trotzdem wurde sie von ihrer Mannschaft, von ihren Fans auch immer vergöttert in Russland, weil sie eben so eine gute Basketballerin ist. Aber das zeigt eben auch, wie gering die Wertschätzung in Amerika bisher für die Basketballerinnen ist, dass sie in Europa spielen müssen über den Winter, um ihr Geld zu verdienen. Es gibt auch immer wieder viele Leute, die jetzt sagen, wenn sie ein LeBron James wäre, wenn sie ein Kyrie Irving, ein Kevin Durant, also große, bekannte Basketballer wären, die in Russland festsitzen würden, dann wäre sie jetzt schon längst wieder in den USA zurück. Dadurch, dass es jetzt überhaupt ein halbes Jahr gedauert hat, bis dieser Fall in Amerika so richtig ins Öffentlichkeitsbewusstsein gerückt ist, zeigt es eigentlich, wie gering die Wertschätzung doch noch für Basketballerinnen ist. Und daran könnte dieser Fall jetzt auch was ändern, weil jetzt wirklich in den letzten Wochen und Monaten permanent auch der öffentliche Druck auf der US-Regierung lag, eine Basketballerin mit nach Hause zu bringen.
Echte Freunde waren Erdogan und Putin nie. Aber zwei, die wissen, dass sie sich gegenseitig brauchen. So schätzen das Expertinnen ein. Jetzt gab es ein Treffen, live und in echt, schon das zweite, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Denn selbst das hat nichts an der engen Zusammenarbeit der Türkei mit Russland geändert. Im Gegenteil, die soll nun sogar noch ausgebaut werden. Und die russischen Angriffe, die sind während der Gespräche in Sotschi einfach weitergegangen. Trotzdem schauen alle ganz genau hin, welche Rolle der türkische Präsident im Ukraine-Krieg einnehmen kann, will, wird. Karin Sens ist unsere Frau in Istanbul und da erreichen wir sie auch. Hallo Karin.
Hallo.
Nun ist ja vielleicht der türkische Präsident in der Vergangenheit nicht unbedingt als Friedensstifter aufgefallen. Was verspricht er sich denn von dieser neuen Rolle als Vermittler?
Naja, er könnte Friedensnobelpreisträger werden. Zumindest ist das das, was die regierungsnahen türkischen Medien propagieren, schon seit einiger Zeit, als er sich in diese Vermittlerrolle reingearbeitet hat. Nein, aber also es geht tatsächlich um Themen wie Löschflugzeuge. Wir hatten ja hier in der Türkei Waldbrände in den vergangenen Jahren und gerade letztes Jahr war es besonders schlimm. Dieses Jahr sind sie auch wieder aufgeflammt. Und das könnte durchaus ein Thema sein, eben worüber die beiden heute reden, dass man eben da zusammen neue Löschflugzeuge bauen wird. Dann gibt es noch Themen eben wie beispielsweise den Handel, der garantiert irgendwie auf dem Tisch liegen wird. Schon länger gibt es eben auch die Spekulation darüber, dass beide Länder versuchen, eben unabhängig von Euro oder Dollar zu werden und sprich den Rubel oder die Lira als Handelswährung einzuführen. Das ist natürlich ein bisschen heikel, weil weder der Rubel noch vor allem die Lira sind stabile Währungen. Die Lira hat ja alleine letztes Jahr schon über 40% an Wert verloren, was ziemlich fatal war. Also das sind so Themen, die innenpolitisch eine Rolle spielen und natürlich auch die Getreideschiffe. Und da ist jetzt beispielsweise heute auch ein Getreideschiff zur türkischen Schwarzmeerküste unterwegs. Also da wird ja auch in der Türkei wird ja auch Mais gebraucht. Also wir haben ja beispielsweise mächtig gestiegene Brotpreise. Und der Simit, das ist so der türkische Kringel, Sesamkringel, der kostet im Moment 5 Lira. Das ist jetzt für Deutsche auch nicht so wahnsinnig viel. Das sind so knapp 30 Cent. Aber für die Türken ist das irre viel. Ich weiß noch, als der 1 Lira gekostet hat, also als der diese Marke geknackt hat, da war hier wirklich ordentlich was los. Also innenpolitisch glaube ich, ist es wichtig, dass Erdogan da auch ein starkes Signal gibt, dass er sich um die Wirtschaft kümmert. Außenpolitisch verspricht er sich, glaube ich, vor allem mehr Ansehen und eben auch mehr Gewicht im Westen.
Lass uns doch noch mal kurz bei der Innenpolitik bleiben, weil wenn mich nicht alles täuscht, dann stehen da ja auch Wahlen an bei euch im nächsten Jahr. Wofür steht Erdogan denn da aktuell besonders unter Druck?
Ja, also die Inflation, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist natürlich wirklich das heißeste Thema im Land. Das überdeckt alles in den Medien, auch in den regierungsnahen Medien. Und ich war neulich in einem städtischen Lokanta, nenne ich es jetzt mal. Das ist so ein bisschen wie eine Suppenküche. Da gibt es also günstiges Essen, nicht umsonst, aber die Leute zahlen recht wenig. Und ich habe Elif und Murat da getroffen. Das war ein Ehepaar. Ich würde mal sagen, die kann man eigentlich noch zur Mittelschicht zählen. Die haben eine eigene Wohnung, also eine Eigentumswohnung. Die hatten noch ein Auto. Und trotzdem waren die da in dieser Suppenküche essen. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, als ich die beiden dann gefragt habe, ob ihnen das vielleicht irgendwie unangenehm ist, dass sie da jetzt hingehen müssen, weil vielleicht das Geld einfach für den Alltag nicht mehr so reicht. Dann haben sie gemeint, nein, das ist was, was Imam Olu einrichtet. Das ist der sehr beliebte Bürgermeister von Istanbul. Allerdings, der ist von der Opposition, also von der CHP und wird ja auch als ein Konkurrent bei den Wahlen im nächsten Jahr, bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, als Konkurrent von Präsident Erdogan gehandelt. Und da haben sie gesagt, nein, also das hat unser Bürgermeister eingerichtet, das finden wir super. Aber ihnen, glaube ich, stinken schon solche Sachen wie, dass Alkohol zum Beispiel unglaublich teuer geworden ist. Also Murat, der hat dann gesagt, dass er selber inzwischen brennt. Das ist natürlich in der Türkei absolut verboten. Aber wenn man weiß, dass beispielsweise ein Bier in der Kneipe inzwischen 5 Euro kostet, der Mindestlohn aber bei gut 300 Euro liegt im Monat, dann weiß man, dass sich das die meisten Türken offensichtlich auch aus der Mittelschicht einfach nicht mehr leisten können.
Also ist es diese Kombi aus innenpolitischem Druck und eben, du hast es gesagt, so Ansehen in der Welt. Wenn Erdogan da seine Vermittlerrolle jetzt stärken will gegenüber Putin, mit Putin zusammen, kann er das denn überhaupt? Also wie gut sind da seine Drähte auch in den Kreml?
Also die Beziehung zwischen Putin und Erdogan, die ist, finde ich, echt einfach eine unglaublich spannende. Es gibt ja auch zwischen den beiden auch immer wieder so kleine Machtspielchen. Also als Erdogan vor längerer Zeit mal in Moskau war, da hat Putin ihn vor der Türe warten lassen und das russische Fernsehen hat eine Uhr mitlaufen lassen, wie lange er da denn warten musste. Also das war fast schon demütigend für Erdogan. Jetzt war ja Erdogan zuletzt in Teheran und hat sich da mit dem iranischen Präsidenten Raisi getroffen, aber eben auch mit Putin in bilateralen Gesprächen, also sprich nur zu zweit. Und da sah man plötzlich Putin, wie er da so vor der Presse auf Erdogan wartete. Und das wurde in den türkischen Medien total ausgeschlachtet. Da hat man nämlich gesagt, guck an, jetzt hat der 50 Sekunden warten müssen. Also auf so einer Ebene bewegt sich dieses Verhältnis teilweise eben auch. Die sind definitiv keine besten Freunde, das kann man wirklich nicht sagen. Es ist eine rein pragmatische Beziehung mit ganz viel Auf und Ab. 2015 war eine totale Eiszeit, als die Türkei einen russischen Kampfjet an der syrischen Grenze abgeschossen hat. Und da hat Erdogan eine ganze Weile gebraucht, bis er sich da irgendwie entschuldigt hat und alles wieder eingerenkt wurde.
Den Ukraine-Krieg, den hat Erdogan ja scharf verurteilt. Aber es ist eben ambivalent, wie du sagst, weil das hält ihn ja nicht davon ab, die Sanktionen zum Beispiel nicht mitzutragen. Und jetzt sogar auch darüber zu sprechen, die Zusammenarbeit sogar noch zu verstärken auf verschiedenen Ebenen. Geht es denn da nur um Geld oder was verspricht sich Erdogan davon?
Naja, also er will schon auch was in Moskau und insgesamt auch von Moskau. Wir haben das ja beispielsweise auch gesehen, als er vor kurzem in Teheran war. Da ging es auch darum, dass er das Go bekommen möchte für eine Syrien-Offensive. Erdogan möchte in Nordsyrien die Kurdenmiliz YPG bekämpfen, weil er sagt, das ist eigentlich nur der syrische Ableger der kurdischen PKK und die ist für ihn und übrigens auch in Deutschland eine Terrororganisation, die verboten ist. Die YPG aber in Deutschland nicht, aber für Erdogan ist es eben gleichzusetzen. Und es ist so, dass er dafür eigentlich oder dass er dafür sogar definitiv das Okay braucht aus Moskau, denn Moskau kontrolliert in dieser Region in Syrien auch den Luftraum. Und ohne den ist es einfach viel zu risikoreich für Erdogan, da reinzugehen. Er hat sich offensichtlich in Teheran eine Abfuhr geholt, auf jeden Fall mal vom Iran, denn der oberste Führer hat ihm ganz klar gesagt, dass er gegen diese Offensive ist. Und es ist zu vermuten, dass er sich eben auch von Putin eine Abfuhr geholt hat. Das ist ein Thema. Dann gibt es das Thema beispielsweise Gas. Erdogan braucht billiges Gas von Russland, weil eben einfach zu wenig Geld in der Türkei auch da ist, auch bei den Menschen aufgrund der Inflation da ist, um eben teures Gas bezahlen zu können. Sowas sorgt für Unmut und wird dann eben innenpolitisch vor allem bei den nächsten Wahlen wieder ein großes Problem. Da könnte er also einfach die Rechnung serviert bekommen dafür.
So viel also zu Erdogans Motiven und zum Kalkül des Kremls wiederum gehört es ja sicher auch, einen Keil ins westliche Bündnis zu schlagen. Also die NATO-Partner ein weiteres Mal zu verärgern, ähnlich vielleicht schon wie bei dem wochenlangen Veto der Türkei gegen die NATO-Erweiterung. Nimmt Erdogan das in Kauf? Also ähnlich wie bei Finnland und Schweden?
Ja, und Schweden-Finnland ist ja sozusagen noch nicht durch. Also er hat zwar in Madrid damals sein Okay gegeben, dass die beiden eben aufgenommen werden sollen, aber diese Beitrittsprotokolle sind noch nicht abgenickt vom türkischen Parlament. Und das ist gerade in der Sommerpause, kommt erst im Oktober zurück. Und bis dahin tut sich da erstmal gar nichts. Im Gegenteil, Erdogan und die türkische Regierung nutzen das immer noch als, ich würde es mal einen Joker nennen, gegenüber der NATO. Denn die haben Forderungen gestellt und die sollen erstmal erfüllt werden. Dann hat die Türkei ja vor längerer Zeit noch dieses Raketenabwehrsystem S-400 von Russland gekauft und das hat ja schon einen extremen Keil, also würde ich mal sagen, zwischen die Türkei und die NATO getrieben. Da gab es auch tatsächlich dann Sanktionen von Seiten der USA. Das Raketensystem ist zwar noch nicht installiert, arbeitet noch nicht, aber also als NATO-Partner praktisch jetzt in diesem Fall von einem Gegner so ein System zu haben, das kommt nicht gut. Und jetzt gibt es eben auch das Thema, dass offensichtlich Russland Kampfdrohnen von der Türkei haben möchte. Die Türkei hat nämlich ziemlich erfolgreiche Kampfdrohnen, die sie vor dem Krieg an die Ukraine geliefert hat, also an den Gegner Russlands. Und jetzt ist das Thema, dass möglicherweise in den Arabischen Emiraten mit Russland zusammen eine Fabrik gebaut werden soll, wo eben solche Drohnen gebaut werden sollen. Die türkische Seite hat übrigens ganz klar verneint, dass es um dieses Thema geben soll, dass es da überhaupt irgendeine Anfrage zum Thema Drohnen geben soll. Çavuşoğlu, der Außenminister, hat es beim Besuch von der deutschen Außenministerin Baerbock auch noch mal ganz klar gesagt, als wir ihn danach gefragt haben. Aber von russischer Seite, muss ich zugeben, klingt das ein bisschen anders. Die haben gesagt, das könnte durchaus ein Thema sein. Also es gibt genügend Themen, die Erdogan von der NATO wegbringen könnten. Die Frage ist wirklich, ob er das riskiert. Ich muss allerdings auch sagen, Erdogan hat uns in schon vielen Dingen überrascht.
Hieße dann aber tatsächlich, dass die Türkei unterm Strich Kriegswaffen an beide Kriegsparteien liefert, ne?
Das würde es unterm Strich tatsächlich bedeuten. Aber wie gesagt, die Türkei dementiert es komplett. Ich glaube, das wird einfach spannend sein, das nochmal weiter zu beobachten.
Nicht weniger spannend ist es natürlich zu beobachten, wie es bei den Getreidelieferungen weitergeht. Da kann die Türkei ja durchaus erstmal einen Erfolg verbuchen bei der Vermittlung, eben als Vermittler. Zumindest ein erstes Schiff hat es raus aus der Ukraine geschafft und schon rein in den Zielhafen. Lässt sich denn schon sagen, wie nachhaltig das ist? Ach, guck an, höre ich da ein weiteres Schiff im Hintergrund?
Ganz genau. Also ich habe hier Blick auf den Bosporus und ich kann sagen, da war vor allem heute Morgen eine ganze Menge los, was große Schiffe angeht, Transportschiffe, Frachter angeht. Wir haben inzwischen 3 Schiffe, die ukrainische Häfen verlassen haben, mit Getreide insgesamt knapp 60.000 Tonnen Getreide. Und davon ist tatsächlich ein Schiff ans Schwarze Meer gefahren. Das habe ich also hier nicht vorbeifahren sehen. Das ist sozusagen vorher abgebogen. Aber 2 weitere sind hier durch. Und zwar das eine nach Irland, das andere nach Großbritannien. Und was ich fast noch spannender im Moment finde, ist, dass auch aus Süden in Richtung Ukraine mindestens 2 Schiffe unterwegs sind, die Getreide dort abholen sollen. Und die werden ja hier von so einem Kontrollzentrum inspiziert. Und in diesem Kontrollzentrum, da sitzen Russen und Ukrainer zusammen mit der Türkei und mit Vertretern der UNO. Aber diese Vertreter sitzen sich praktisch wirklich genau gegenüber, also Russen und Ukrainer. Und ich glaube, als ich da drin gestanden bin, habe ich schon erstmal wirklich verstanden, was dieses Getreideabkommen tatsächlich bedeutet. Es ist schon nochmal mehr als eben nur das Abkommen an sich, sondern es geht wirklich darum, dass die da zusammen an einem Projekt arbeiten. Und sie gehen, wenn auch offensichtlich, was wir jetzt gehört haben, auf getrennten Schiffen an Bord dieser Getreidefrachter und machen da mehr oder weniger gemeinsam die Kontrollen. Aber es ist ein Projekt der beiden Kriegsparteien. Und ich glaube schon, dass man das auch anerkennen muss von Seiten der Türkei, wie auch immer man auf Erdogan gucken möchte.
Und stimmt dich das optimistisch, dass es auch darüber hinausgehen könnte, also dass die Türkei tatsächlich daran anknüpfen könnte und zum Beispiel auch in Sachen Waffenstillstand vermittelt?
Also was ich interessant finde, ist, dass sich der russische Teil dieses Getreideabkommens noch nicht erfüllt hat. Zumindest hören wir da gar nichts von. Denn es ist ja so, dass seit diesem Getreideabkommen, das vor 2 Wochen geschlossen wurde, auch klar ist, dass Russland Nahrungsmittel ausführen kann und eben auch Dünger. Nahrungsmittel war vorher auch erlaubt, aber war schwierig, weil die Schiffe solche Fahrten nicht durchführen wollten, aus Angst vor Sanktionen. Aber Dünger war tatsächlich auch sanktioniert. Nur wir haben bisher von keinem einzigen Schiff gehört, dass in russischen Hafen verlassen hätte, um das jetzt eben zu exportieren. Das ist der eine Punkt. Aber der Kreml-Sprecher Peskov, der hat tatsächlich dieses Getreideabkommen gelobt. Und da ist schon die Frage, ob das eben schon auch eine Perspektive öffnen könnte zu mehr, also sprich zu Gesprächen, zu einem Waffenstillstand. Ob es soweit kommt, ich glaube, das ist so sehr im Moment im Raum der Spekulation, aber ich glaube, dass das Getreideabkommen jetzt nicht nur mit dem ersten Schiff, sondern inzwischen mit mehreren Schiffen funktioniert, macht schon ein bisschen auch Hoffnung auf mehr.
So ein bisschen Optimismus am Ende des Podcasts. Ach, ist ja auch mal schön. Das war der Tag am 5. August 2022. Feedback zu Themen und zu allem drum und dran ist wie immer gern gesehen. Einfach schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Danke und tschüss.